Ich lese uns den Psalm 81 als Grundlage für die Predigt. Von Asaf zu begleiten auf gathitischem Instrument. Jubelt Gott zu, unserem starken Beschützer, jauchzt vor Freude über den Gott Jakobs, stimmt den Lobgesang an, schlagt die Tamburine, greift in die Saiten von Leier und Laute, blast das Horn zum Neumond, blast es wieder zum Vollmond, dem Tag unseres Festes. Denn das ist eine Vorschrift für Israel, so hat es der Gott Jakobs befohlen. Diese Regel gab er dem Volk Josefs, als er gegen die Ägypter kämpfte. Ich höre Worte, die ich so noch niemals hörte. Ich habe dir die Last von den Schultern genommen und den schweren Tragkorb aus den Händen. Du hast zu mir geschrien in deiner Not und ich habe dich daraus befreit. Ich habe dir Antwort gegeben mitten aus der Gewitterwolke, in der ich mich verborgen hielt. An der Quelle von Meriba habe ich dein Vertrauen geprüft. Mein Volk, hör mir zu, ich muss dich warnen. Wenn du doch auf mich hören wolltest, Israel, bei dir darf kein Platz sein für einen anderen Gott. Vor keinem fremden Gott darfst du dich niederwerfen. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Mach deinen Mund weit auf, ich werde ihn füllen. Aber mein Volk hat nicht auf mich gehört. Israel wollte nichts von mir wissen, darum überließ ich es seinem Starrsinn. Es sollte seinen eigenen Wünschen folgen. Wenn mein Volk doch auf mich hörte, wenn Israel doch auf meinem Weg bliebe, wie schnell würde ich seine Feinde bezwingen und seine Unterdrücker niederwerfen? Alle, die den Herrn hassen, würden vor ihm kriechen müssen und ihre Zeit wäre für immer vorbei. Doch Israel würde er mit dem besten Weizen ernähren und mit Honig aus dem Felsen sättigen. Ich bete vor der Predigt. Vielen Dank, lieber Vater, dass wir jetzt die Zeit haben, uns über dein Wort, diesen Psalm Gedanken zu machen und dass wir uns auch freuen können über das, was du uns mit dem Berlin-Projekt schenkst. Und bitte sprich du doch durch diese Predigt zu uns. Amen. Wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie über die Psalmen. In diesen Wochen schauen wir uns Psalmen an, die vor langer Zeit, schon Jahrhunderte vor Christus, den einzelnen Wochentagen zugeordnet wurden. Und dieser Psalm hier, der Psalm 81, wurde dem fünften Tag der Woche zugeordnet und immer wieder da gelesen, der Freitagspsalm sozusagen. Und dieser Psalm wird in der Übersetzung der Guten Nachricht Bibel überschrieben mit Festjubel und Gehorsam. Festjubel und Gehorsam, denn es ist ein Psalm, der an einem Festtag entstanden ist, beziehungsweise vor dem Hintergrund eines jährlichen Festes. Und das passt von daher, weil ja, wir heute Geburtstag feiern, ohne dass das in der Predigtvorbereitung uns wirklich bewusst war, sehr gut zu uns. Auch wir gut feiern so ein bisschen, wir erleben jedenfalls Gottesdienst oder einen jährlichen Festtag, also Geburtstag, nicht Gottesdienst. Und ich habe den Eindruck, dass der Psalm sehr gut zu uns als Berlin-Projekt zu unserem siebten Geburtstag passt. Aber auch wenn ihr euch vielleicht gar nicht so mit dem Berlin-Projekt verbunden fühlt, der Psalm spricht schon auch in generelle Lebenssituationen hinein. Ich denke, es ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei und doch gliedere ich die Predigt sehr stark mit dem Blick auf diesen Festtag. Mein erster Punkt, Festtagsdank, dann Festtagswarnung und Festtagsbuße. Zuerst Festtagsdank. Das Horn, das Widderhorn, das hier in Vers 4 genannt wird, das wurde am Anfang und Ende der großen Feste damals geblasen. Hier handelt es sich um das Laubhüttenfest, ein bedeutendes jüdisches Fest, das ganz typischerweise von Fröhlichkeit geprägt war. Denn es war zum einen Erntedankfest, also als man dankte Gott für die ganz aktuelle Versorgung im Jahr. Und zum anderen war es auch ein Fest, was dessen Inhalt im Prinzip an die Erinnerung an die Gründung des Volkes Israel war. Es erinnert nämlich an einen identitätsstiftenden Moment dieses Volkes und das war der Auszug aus Ägypten und die darauf folgende lange Wanderung durch die Wüste. Das Volk Israel war in Ägypten, es war eigentlich aus einer Familie heraus entstanden, das war jetzt so groß geworden, dass man es ab dann Volk nannte und es war dort nicht wirklich frei, unfrei bis hin zur wirklichen Unterdrückung und daraus erlebten sie eine Befreiung. Und zwar durch Gott. Gott bewirkte unerklärliche Dinge und er befähigte Leiterpersönlichkeiten, die dieses Volk aus dem Land herausführte. Und was dann folgte, gehört auch ganz eng aus diesem eigentlichen Auszug eben aus Ägypten dazu. Es war eben diese lange Wanderung durch die Wüste, in der sie in Hütten wohnten, die sie halt immer wieder abbauen konnten. Und deshalb heißt dieses Erinnerungsfest Laubhüttenfest, wo man heutzutage zum Teil noch in Laubhütten wohnt, einige Tage lang. Diese lange Wanderung in diesem Volk war durch noch etwas geprägt, und zwar lernte das Volk damals Gott zu vertrauen, beziehungsweise sie lernten Gott besser kennen. Dieser Gott präsentierte sich als Anführer oder auch als Versorger. Und so waren so Aussagen wie vertraut mir, folgt mir, glaubt an mich, das waren so die Themen Gottes an sein Volk damals. Und ganz speziell dann in dieser sehr bekannten Formulierung, ich bin euer Gott, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Also ihr sollt tiefes Vertrauen in mich haben. Und das mussten die richtig lernen. Zum Beispiel hat Gott sie auf unerklärliche Weise in dieser Wüstenwanderung mit Brot versorgt. Das Brot lag mal morgens um deren Lager herum. Es wird so beschrieben wie so ein Tau, was der halt morgens da liegt, nur eben fest und sehr nahrhaft. Und sie sollten immer nur so viel sammeln, wie sie für einen Tag brauchten. Ja, nur so viel. Also völlig konträr zum menschlichen Sicherheitsvorratsdenken. Sie sollten Vertrauen in Gott lernen. Also es war Laubhüttenfest. Erinnerung an den Staat des Volkes Israel, an die identitätsstiftende Gründungszeit, Erinnerung und Dank an Gottes Versorgen, auch auf unerklärliche Weise und dazu Erntedankfest, ganz aktuell der Dank, dass sie genug zum Leben hatten. Also ein fröhliches Fest. Und der Psalmist formuliert es in diesem Lied dann wirklich so, jubelt Gott zu unserem starken Beschützer, jaucht vor Freude über unseren Gott. Stimmt den Lobgesang an, nehmt die Instrumente, denn im Prinzip so mit meinen Worten, wir haben viel Grund, uns über Gott zu freuen. Dem Asaf, dem Psalmschreiber, war es an diesem Fest, als würde er die altbekannten Worte irgendwie ganz neu hören, so schreibt er das in Vers 6. Der Inhalt war nicht neu, aber irgendwie traf es ihn neu. Das, was Gott immer wieder gesagt hat, ich formuliere es mal jetzt mit meinen Worten ab Vers 7, ich habe dich aus einer Unfreiheit herausgeführt. Erinnere dich doch daran, äußere Last habe ich dir abgenommen, dass du in Ägypten zu hart arbeiten musstest und damit einhergehend auch deine inneren Nöte wahrgenommen, gesehen und dich daraus befreit. Und in einer Zeit, in der ich verborgen wirkte, habe ich zu dir gesprochen, bin ich dir nahe gekommen. Irgendwie so hat dieser Psalmist das erlebt, als seien diese Worte frisch und neu von Gott für ihn gewesen, und er hat das dann in diesem Lied formuliert, vielleicht auch um die vielen anderen Festbesucher in ihm so eine neue Aufmerksamkeit zu wecken. Soweit mal der Hintergrund zu diesem Psalm oder dem Beginn des Psalms. Ich möchte das auf uns übertragen. Heute feiern wir Geburtstag, wie gesagt. Es passiert ja an einem Geburtstag ganz, was ganz Ähnliches. Man erinnert sich an seine Gründung oder an die Geburt normalerweise oder wir geben uns als Berlin-Projekt an die Entstehung, ja. Freut sich darüber, dass man da ist und auch irgendwie, dass man versorgt wurde bis jetzt, dass man das Leben gemeistert hat oder wir im Berlin-Projekt Gottes Versorgung erlebt haben, 7 Jahre lang, jedes Jahr neu. Genau genommen feiern wir nach. Letzte Woche, am 30. Oktober, war schon der Geburtstag, denn am 30. Oktober 2005 fand der allererste Berlin-Projekt Gottesdienst statt. Der allererste regelmäßige, wöchentliche, nicht bei Christian in der Wohnung, sondern im öffentlichen Raum. Auf der zweiten Seite vom Programm F seht ihr ein Foto davon. Das ist entstanden kurz nach dem Ende des ersten Gottesdienstes. Damals fand er um 17 Uhr statt, es ist also dunkel. Es war in der Kulturbrauerei, in der damaligen Galerie am Kino. Heute ist da dieser Laden Green Living drin, wie gesagt, da gleich neben dem Kino. Der Gottesdienst damals hatte den gleichen Ablauf wie heute. Ich habe mir die Fotos nochmal angeschaut. Christian hat gepredigt, ich habe das Abendmahl eingeleitet. Daniel Barth, der jetzt der Pastor des Hamburg-Projekts ist, hat die Anbetungsmusik geleitet. Und vielleicht waren ein oder zwei von euch dabei. Ich bin nicht sicher, ob überhaupt. Also eine schöne Erinnerung für mich. Ihr könnt damit nicht ganz so viel anfangen. Ihr wart ja nicht da. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass das Foto gar nicht so eine tolle Qualität hat. Denn es soll eigentlich nur euch dazu ermutigen, euch daran zu erinnern, was ihr Gutes beim Berlin-Projekt erlebt habt. Irgendwann in den letzten 7 Jahren oder auch heute. Ob das jetzt in einem Gottesdienst war, in welchem Raum auch immer, ob in einer Sofagruppe, in irgendeiner Begegnung, die ihr im Rahmen des Berlin-Projekts erlebt habt. Wofür seid ihr dankbar? Warum seid ihr hier? Schon damals in der Vorbereitung des Berlin-Projekts und dann auch in diesem ersten Gottesdienst war das, was uns bewegt hat, also Christian und mich zuerst, Aber seitdem einfach das gesamte Berlin-Projekt an sich immer mehr geprägt hat, war genau diese Liebe Gottes, die hier im Psalm beschrieben wird. Unser biblischer Gott, der wahrnimmt, dass wir hier in der Stadt auch in der Gefahr stehen, unfrei zu werden, ganz ähnlich wie das Volk Israel damals in Ägypten. Hier zum Beispiel erlebt durch einen Arbeitsdruck, durch eine Rastlosigkeit, die Stadt immer wieder mit sich bringt, durch den Vergleich der verschiedenen Wohnsituationen, die wir komischerweise immer so einen Wettstreit mit sich bringt, durch das äußere modische Mithalten wollen und so weiter und so fort. Ihr kennt eure Herausforderungen. Unser Gott, der das wahrnimmt, der unsere Nöte hört, uns immer wieder anbietet, unser Versorger und Anführer zu sein, unser Gott zu sein, dem wir vertrauen können. Und dass wir in der Bindung an ihn, in einer ganz engen Beziehung zu ihm Freiheit erleben, das prägt das Berlin-Projekt. Und jetzt müsst ihr, wie gesagt, eure Erlebnisse hier einfügen, was ihr hier erlebt habt oder warum ihr hier seid. Ich denke noch an zwei konkretere Dinge. Seit dem ersten Gottesdienst haben wir jeden Sonntagabendmahl gefeiert. Das war für die meisten, mit denen ich gesprochen habe, zuerst irgendwie ungewohnt, weil es wenige Gemeinden in Deutschland gibt, die es wirklich jeden Sonntag feiern. Aber für viele von uns ist das zu einer starken wöchentlichen Erinnerung geworden, dass wir aus Gnade leben können und nicht aus einer religiösen Perfektion heraus. Und dann habe ich mich an eine Person erinnert, die mehrere Jahre in Berlin gelebt hat und auch in der Zeit mehr oder weniger mit dem Berlin-Projekt verbunden war. Im privaten Leben ging es bei der Person extrem drunter und drüber. Und wenn sie mal erzählt hat, was alles so schiefgelaufen ist oder unglücklich war, dann konnte man ihr nur den Kopf schütteln und sagen, es gibt doch nicht so viel Unglückliches auf einem Haufen, in einem Leben. Und ihr Glaube war bei weitem nicht immer besonders fest. Und irgendwann hat sie im Rahmen des Berlin-Projekts diesen Impuls bekommen, jeden Tag eine halbe Stunde zu beten. Erst anderthalb Jahre später hat sie mir davon erzählt und sagte mir, das war meine Rettung. An jedem Tag habe ich meine Beziehung zu dem gepflegt, dem ich vertrauen kann, der mein Versorger sein will. Diese Beziehung hat mich gerettet. Ein kleines Beispiel für das, was mich bewegt hat. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum wir dankbar sein können, jeden Sonntag mitten in unserer Nachbarschaft Gottesdienste zu haben, die uns irgendwie Kraft geben, mit Gott durch den Alltag zu gehen. Reifen und wachsen, Glauben und Charakter. Manche Lebensabschnitte zu teilen, durch Höhen und sehr tiefe Tiefen zusammenzugehen, neuen Blick zu bekommen für unsere Umgebung. Also ich bin extrem dankbar, hier arbeiten zu dürfen und mit euch gemeinsam ein Stück Weg zusammenzugehen und einfach gemeinsam lernen zu dürfen und fragen zu dürfen, Vertrauen lernen zu können. Festtagsdank. Ich komme zum zweiten Punkt. Festtagswarnung. Der Psalmist hört an diesem Laubhüttenfest auch noch einen anderen Aspekt irgendwie neu. Ein altbekanntes Gebot, 1000 Mal hatte er das gehört. Es ist das erste der 10 Gebote, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. In diesem Jahr, an diesem Laubhüttenfest, an diesem Tag hat ihn das irgendwie neu getroffen, neu bewegt. Und dann hat er das eben so ab Vers 9 formuliert, dass Gott sagt, mein Volk, hör mir zu, ich muss dich warnen. Wenn du doch auf mich hören wolltest, Israel, bei dir darf kein Platz sein für einen anderen Gott. Vor keinem fremden Gott darfst du dich niederwerfen. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten geführt. Mach deinen Mund weit auf, ich werde ihn füllen. Das ist jetzt ein bisschen untypisch für eine Geburtstagsfeier oder für so einen fröhlichen Festtag. Normalerweise bleibt man noch bei den schönen Erinnerungen stehen. Plötzlich so ein sehr ernster Ton, ich muss dich warnen. Es soll kein anderer Gott angebetet werden. Diese Wortwahl wirkt oft veraltet für uns. Verschiedene Götter, das war doch eher vor Jahrhunderten der Fall. Es gibt unter anderem ein Buch, das ich euch sehr empfehlen kann, in dem sehr gut beschrieben wird, dass diese alte Wortwahl sehr gut auch auf unser heutiges Leben passt, auch wenn wir es nicht so nennen, Götzen, Götter, fremde Götter. Das Buch ist von Timothy Keller geschrieben und heißt, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Vorne im Programmheft ist ein Zitat aus diesem Buch, das ich euch kurz vorlese. Was immer die Völker früher sehen konnten und erlebten, wurde zum Gott erklärt. Da gab es einen Gott für die Arbeit, einen anderen Gott für Sex, den Kriegsgott, einen Gott für Reichtum. Schönheit zum Beispiel ist etwas, an dem man sich erfreuen darf. Aber wenn man das Aussehen zum Mittelpunkt des Lebens erklärt und zum zentralen gesellschaftlichen Kriterium erhebt, dann hat man plötzlich eine Aphrodite, eine wahre Göttin der Schönheit. Was auch immer Glück, Sinn und Identität verspricht, das ist ein Götze. Soweit das Zitat. Seht ihr, wie das zu dem Gott passt, der Israel aus Ägypten geführt hat? Im Vertrauen auf ihn, heißt es, in der festen Bindung oder festen Beziehung zu ihm wird eine Freiheit erlebt. Damals Befreiung aus Unterdrückung, Freiheit vom Sorgen müssen über das Essen für den nächsten Tag. Gott hatte sie versorgt, aber sie mussten Gott vertrauen. Ein kurzer Einschub über das, dass wir dieses Vertrauen ein bisschen klarer kriegen. Mit dem biblischen Gott ist es in diesem Aspekt ganz ähnlich wie in der menschlichen Beziehung, auch wenn ein Paar sich schon lange kennt, es ihm extrem gut geht, lebenslange Treue versprochen haben, verheiratet sind, sehr, sehr gesund leben. Trotzdem lebt diese Beziehung nicht von einer steifen Garantie der Treue, nicht von einer ständigen gegenseitigen Überwachung und Transparenz jedes kleinen Schritts, sondern es lebt von Vertrauen. Und Vertrauen heißt immer wieder, ich sehe dich gerade nicht, aber ich vertraue dir, dass du nicht treu bist. Und Vertrauen heißt auch in Streitmomenten, ich verstehe dich nicht, aber ich entscheide mich dafür, dir zu vertrauen, dass du das Beste für mich willst, auch wenn ich es gerade nicht verstehe. Also dieser Aspekt ist eine Beziehung mit dem biblischen Gott ganz ähnlich und der fiel den Israeliten damals nicht leicht. Das Vertrauen darauf, dass Gott sie mit Essen und Trinken versorgen würde, fiel ihnen schwer und so kamen sie immer wieder auf komische Ideen bis zu dieser haarsträubenden Idee, lieber wieder nach Ägypten zurückzukehren. Unfrei zu sein, aber wenigstens irgendwie vor Augen zu haben, dass es mehr Essen gibt als nur für einen Tag. Sie wollten sehen, sie wollten Kontrolle, sie wollten eine Garantie, aber nicht Vertrauen. Im Prinzip ist dieses Sicherheitsdenken von ihnen immer wieder zu einem Gottersatz, zu einem Götzen geworden. Und einmal, ist vielleicht gedanklich wieder sehr weit weg, einmal kam es zu einer Situation, dass ihnen das Vertrauen wieder so schwer fiel, und sie lieber etwas sehen wollten, Garantie haben wollten, und dann haben sie sich eine Götterfigur gemacht, dieses Volk damals. Das war das damals ein Kalb aus Gold. Und sie haben ganz bewusst gesagt, das ist jetzt unser Gott. In diesen Beispielen wird es sehr deutlich, sehr offensichtlich, dass diese Götzen ein schlechter Ersatz sind für den eigentlichen Gott. Freiheit im Gegensatz zu einer Unfreiheit. Wie sollte so ein totes Standbild ins Leben eingreifen? Und in Ägypten hätten sie zwar Nahrung irgendwie vor Augen gehabt, aber erstens ohne Garantie. Und sie wären unfrei gewesen. Sie wären auch nicht zu den Menschen geworden, die sie eigentlich in sich sind und zu denen sie Gott formen wollte. Identität und Sinn im Gegensatz zu sich an was Totes, Unterdrückendes binden. Deshalb warnt Gott davor, von anderen Dingen als von ihm erfülltes Leben zu erwarten. Ich übertrage das auf uns heute. Dann wird das nochmal klarer, was Gott mit dieser Festtagswarnung meint. Man kann verschiedene Beispiele hier einsetzen. Und vielleicht kommen euch andere Beispiele, als ich jetzt hier euch bringe. Aber mir sind zwei Dinge in den Sinn gekommen, als ich über den Psalm und das damalige Volk Israel und uns als Berlin-Projekt nachgedacht habe. Das ist einmal der Gottersatz der Sicherheit, der sich im Geld zeigt. Und da ist der Gottersatz der Anerkennung, der sich darin zeigt, in unserer großen Gemeinde nicht genug wahrgenommen zu werden. Das Erste, wir stehen in der Gefahr, dass Geld oder Besitz zu unserem Gott werden kann. Es ist meiner Meinung nach das gleiche Sicherheitsbedürfnis, das die Israeliten damals in der Wüste mit ihrem Brotvorratsammeln gezeigt haben und mit ihrem Wunsch, ins eigentlich verhasste Ägypten zurückzukehren. Geld auf unserem Konto zu sehen oder sicher zu sein, dass man genug Jobs hat in den nächsten Monaten, gibt uns ein Gefühl der Sicherheit. Wir wollen es sehen, eine Garantie, Kontrolle. Es fällt uns, ich pauschalisiere das einfach mal, es fällt uns extrem schwer, in diesem Punkt zu vertrauen. Den meisten von uns. Zu vertrauen. Es gibt Statistiken, die sagen, dass das Glücksgefühl bis hin zu einer gewissen Einkommensgrenze steigt. Allerdings wurden diese Statistiken in einer Gesellschaft erhoben, die von einem Sicherheitsdenken durchzogen ist. Und nicht in einer Gesellschaft, die durchzogen und geprägt ist von einem tiefen Vertrauen in Gottes Versorgung. Ist denn Geld wirklich so schlimm? Fragt sich vielleicht jemand. Nein, Geld ist nicht schlimm. Geldbesitz ist was Gutes. Die Sache mit Götzen ist nur so, dass etwas Gutes uns überwichtig werden kann und dann im Prinzip uns beherrscht. Uns im Prinzip in so eine Unfreiheit führen, dass wir es unbedingt haben müssen und dafür über Leichen gehen sozusagen. bei den Israeliten damals in Ägypten war ihre Unfreiheit vielleicht immer nicht ganz so deutlich. Wie gesagt, sie waren jetzt nicht irgendwie im Gefängnis oder so, aber sie waren auch nicht frei. Sie waren bis hin tatsächlich zu einer wirklichen Unterdrückung. Sie waren aber nicht frei, zu den Menschen zu werden, die Gott in ihnen sah, was Gott mit ihnen vorhatte. Vielleicht wären sie damals ganz von ihrer Arbeit, teilweise Zwangsarbeit, eingenommen gewesen. Sie hätten auf jeden Fall nicht diese identitätsstiftenden Erfahrungen gemacht, die sie durch diese Wüstenwanderung erlebt haben. Erst durch diesen Auszug und diese harten Zeiten waren sie eigentlich zu diesem Volk geworden. Gerade in dieser Zeit hatten sie Vertrauen in Gott gelernt. Und durch diese Zeit ist dieses Volk zum großen Segen für viele geworden, auch für uns. Also, die Unfreiheit, die in Götzen steckt, ist nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. Es bedarf, also wir müssen das einfach prüfen, darüber nachdenken, auch mit guten Freunden uns reflektieren lassen, ob in unserem Leben irgendwas und eben speziell das Geld oder Besitz oder Karriere zu einem Gott geworden ist. So etwas, was uns beherrscht, kontrolliert. So etwas, was uns abhält, Gott zu vertrauen und zu den Menschen zu werden, die Gott in uns entfalten will. Anscheinend ist das Geld eine so große Versuchung für uns, dass Gott es sehr häufig in der Bibel davor warnt, dass wir ihm zu große Bedeutung zuschreiben. Und so hat er interessanterweise nicht nur zu den reichen Menschen gesagt, sondern jedem Menschen die Aufgabe gegeben, regelmäßig sein Geld Gott zu unterstellen. Dass man regelmäßig, dass das eine regelmäßige, ständige Aufgabe von jedem von uns ist. Also ganz konkret, dass alle einen Teil, konkret wird in der Bibel immer wieder von diesen 10% gesprochen, einen Teil von unserem Einkommen, unserer Ernte, damals mehr Einnahmen, Gott zur Verfügung zu stellen. Dahin abzugeben, eigentlich, wo sich um die Erinnerung an Gott gekümmert wird. Als sich das Volk Israel später dann niedergelassen hat in einem Land und es einen Tempel gab, dann wurden eine Gruppe des Volkes, die Leviten, ausgesucht, dass sie die Arbeiten am Tempel verrichteten und Gottesdienste etc. abhalten. Und dafür wurden sie von anderen Gruppen versorgt. Ich verstehe dieses Gebot Gottes zuallererst als ein Ausdruck der Freiheit. Immer wenn wir Geld von uns bewusst Gott zur Verfügung stellen, dann ist das ein Statement. Dann ist das eine Entscheidung. Nicht das Geld, nicht das, was wir sehen, nicht Kontrolle soll unser Gott sein, sondern Gott, unser himmlischer Vater, soll unser Gott sein. Ihm wollen wir vertrauen. Diese Aufforderung Gottes, in diesem Punkt nicht in einem anderen Gott zu vertrauen, kommt am Geburtstag des Berlin-Projekts zu einem sehr interessanten Zeitpunkt. Wir stehen mal wieder vor der gemeinsamen Aufgabe, die Finanzen, die für unsere Gemeinde nötig sind, zusammenzulegen, zusammenzutragen. Ihr seht am Programm ganz am Ende, dass noch eine ganze Summe wir gemeinsam stemmen müssen, um als Berlin-Projekt zu leben, um unsere Aufträge hier in der Stadt auszuführen. Nur mal ein paar Beispiele. Alexander Deutscher, der unsere nächste Tochtergemeinde gründen wird, der wird ab nächstem Jahr ganz konkret in Friedrichshain, hat vor, auch so eine gesunde, stadtliebende Gemeinde zu gründen. Und sein Projekt wollen wir finanzielle Starthilfe geben, jetzt auch im November und Dezember schon und auch im nächsten Jahr ihn mit versorgen, weil wir wissen, wie viel Gutes aus so einer Idee entstehen kann. Wir uns gerade beim Geburtstag wieder bewusst machen. Ein anderes Beispiel, auch wenn ich da sogar mit von mir spreche, ganz ähnlich wie die Leviten im Alten Testament, die für die Gottesdienste zuständig waren, leben wie Angestellten aus dem Budget vom Berlin-Projekt. Und wir sind bei weitem noch nicht bei den 100%, die eigentlich von unserem Bund als Gehaltsrichtlinie gegeben werden. Wir müssen da irgendwie gemeinsam weiterkommen. Unsere Räumlichkeiten, die bezahlt werden müssen, sie bieten zwar nicht billige, aber so tolle, passende, wichtige Orte für uns, dass wir Gott erleben können. Dass wir gemeinsam mit unseren Freunden Gott suchen können, lernen können. Also das Thema des Psalms bekommt heute eine ganz praktische Nuance. Und ich weiß, es ist klar eher die pragmatische Sicht auf das Geld. Wir haben gemeinsam als Berlin-Projekt weiterhin, wir haben viel Gutes vor und müssen das schlichtweg finanzieren. Und trotzdem bleibt für mich die geistliche Komponente im Vordergrund. Hinter dem Gebot des Teilens und Abgebens steht dieses notwendige Statement: Gott, du bist unser Gott. Und nicht unsere Sehnsucht nach sichtbarer Sicherheit soll unser Gott sein. Ich will euch ermutigen, hinterfragt euch persönlich, ob diese Warnung Gottes an dem Punkt euch trifft oder vielleicht in einem ganz anderen Punkt, denn es ist nur ein Beispiel. Noch kurz zum zweiten Beispiel, was in unserem Leben und in unserer Gemeinde zu einem fremden Gott werden kann. Der Götze der Anerkennung oder des Gesehenwerdens. Es ist etwas ganz Gutes und tief verankert im Menschsein, dass wir mit dem, wer wir sind und was wir machen, gesehen werden. Es ist gerade köstlich zu beobachten, wie mein kleiner anderthalbjähriger Sohn zum Beispiel herausfindet, wie fantastisch es klingt, wenn man zwei Topfdeckel aneinander schlägt. Und sofort schaut er sich um, guckt zu mir, ob der Vater guckt und anerkennend nickt. So viele interessante Situationen und gehört hatte ich es auf jeden Fall, dann auch gesehen. Gesehen werden mit dem, was wir können und sind, so was Wichtiges in unserem Leben. Wenn diese Sehnsucht in uns allerdings überwichtig wird, wenn wir unser Selbstbewusstsein davon abhängig machen, wenn wir vielleicht auch von ganz bestimmten Leuten gesehen werden wollen, dann steht diese eigentlich gute Sehnsucht nach Anerkennung in der Gefahr, zu einem Gottersatz zu werden. Einem Götze, von dem wir uns Glück, Sinn, Identität erhoffen. Ich sehe diese Situation des Volkes Israel damals, als sie dieses goldene Kalb gegossen haben, als was Ähnliches. Nicht nur Gott war für sie irgendwie unsichtbar in der Zeit, sondern auch ihr menschlicher Anführer Mose war eine Zeit lang unterwegs gewesen, im Prinzip nicht da. Sie wollte etwas sehen, aber ich glaube, sie wollte auch gesehen werden. In einer größer werdenden Gemeinde und in Berlin-Brück nach 7 Jahren sind wir zu einer Größe gewachsen. Wir hören im Leitungsteam sehr viel häufiger als bisher sowas wie, die Pastoren sehen uns gar nicht mehr, sprechen uns gar nicht mehr an. Ist unser Team in der Gemeinde eigentlich noch gewollt? Wir wollen vom Leitungsteam gerne persönlich ermutigt werden für unsere Aufgaben und so weiter und so fort. Also wir nehmen das im Leitungsteam sehr wahr und nehmen das sehr ernst und sehen das als unsere Aufgabe, immer weiter zu denken, wie wir Kommunikation verbessern können und Strukturen in so einer Gemeinde verbessern können. Allerdings frage ich mich, ob das an der einen oder anderen Stelle nicht zu einem Gottersatz wird. Wo wir nicht Gott und seine Wertschätzung vertrauen, sondern uns Wert vom Gesehenwerden abhängig machen. Die Folgen sind das Entscheidende an dem Punkt, meiner Meinung nach. Wenn uns das ungesund zu wichtig wird, die Folgen sind nämlich, dass wir unsere eigentliche Berufung von Gott nicht mehr ganz wahrnehmen können. Nämlich eine Gemeinde zu sein, die offen ist für andere, die hier reinkommen und ihren Platz suchen und auch diesen Raum suchen, um Gott zu begegnen und zu suchen und zu fragen. Wenn wir so zu sehr damit beschäftigt sind, ob wir selbst wahrgenommen werden, haben wir weniger Energie dafür, andere wahrzunehmen und als Gastgeber im Prinzip zu fungieren. Und dafür wollen wir doch als Berlin-Brück da sein. Also, ernste Worte an einem Festtag, die der Psalmist Asaph an einem Freudenfest wahrnimmt und an das Volk weitergibt. Und was ich empfinde, was auch zu unserem Geburtstag passt. Die Festtagswarnung, Gott zu vertrauen, ihn unseren Gott sein zu lassen, ihn das Wichtigste sein zu lassen und alle anderen guten Dinge im Leben ihm unterzuordnen, sodass die Dinge nicht uns kontrollieren, sondern wir mit ihnen umgehen, in einer Freiheit heraus. Noch eins, wie gehen wir jetzt damit um, wenn uns das Vertrauen schwerfällt und wir andere Dinge zu unserem Gott gemacht haben? Die biblische Antwort ist Buße tun. Deswegen noch kurz mein dritter Punkt, Festtagsbuße. Was heißt das, Buße tun? Es heißt zuallererst, sich Gottes Schönheit bewusst zu machen, an Gottes Größe zu erinnern, daran, wie toll er ist, wie er uns versorgt hat. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, in diesem Bekenntnisgebet, was wir jedes Mal im Abendmahl beten, es beginnt eigentlich immer mit der Erinnerung an Gottes Schönheit. Die ersten 2, 3 Zeilen. Wir sehen deine Liebe oder du hast uns so gut versorgt. Wir dürfen lernen bei dir. Bei dir ist Freiheit. Wir haben es einfach gut mit dir. Es beginnt mit der Schönheit Gottes. Es gibt ein ganz interessantes anderes Laubhüttenfest im Volk Israel, das im Buch Nehemia beschrieben wird. Nehemia 8, Kapitel 8, lest das gerne mal durch, ist sehr interessant. Da ist das Volk sehr getroffen davon, dass sie anderen Göttern vertraut haben, dass sie Gottes Gebote nicht mehr befolgt haben. Und was dann Esra, der sehr gute Priester, ihnen sagt, ist wirklich beeindruckend. Er sagt, freut euch, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Sie waren tief getroffen für das, was sie gemacht haben. Und er sagt, freut euch, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freut euch zuerst mal über Gott. Freut euch über Gottes Treue. Freut euch über Gottes Schönheit. Und erst dann, in einem zweiten Schritt, an einem anderen Tag, wurden sie ehrlich vor Gott und entschieden sich für Veränderung im Leben. Also sie bekannten Gott ihre Schuld, sie wurden sehr ehrlich vor ihm. Und dann trafen sie auch Entscheidungen in Dingen, die ihnen sehr deutlich geworden sind, wo sie sich verändern können. Diese Schönheit Gottes wird auch in unserem Psalm deutlich. Erst auf den zweiten Blick findet man da was sehr Faszinierendes, was ich euch auf jeden Fall noch mitgeben möchte. In Vers 8 hier im Psalm wird von der Quelle in Meribah geschrieben. Und dann ganz am Ende wird geschrieben, dass Gott aus einem Felsen Sättigung geben wird. Was ist das? Was passiert an diesem Ort Meribah? Es steht in 2. Mose 17 und das war auch auf dieser Wüstewanderung. Und dort steht, weil das Volk kein Wasser zu trinken hatte, geriet es mit Mose in Streit und sagte, gebt uns Wasser zu trinken. Mose aber antwortete, was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Das war eine sehr, sehr brisante Situation. Mose merkte, dass da was ganz schief läuft. Er redete dann mit Gott und steht wörtlich sogar, er schrie zu Gott, es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Also das Volk meinte es ernst. Sie wollten sogar Mose, ihren Anführer, der ihnen eigentlich von Gott mit so viel Gutem geschenkt wurde, sie wollten ihn sogar töten, also eigentlich über Leichen gehen sozusagen. Vertrauen zu Gott abgebrochen, noch mehr, sie klagten Gott an, Gott, du bist schuld für unsere Situation. Sie brachten Gott quasi vor Gericht. Und wenn wir uns eine Beziehung vorstellen, die vor Gericht kommt, dann ist das nicht nur ein Streit, sondern da soll die Beziehung beendet werden. Das Volk sagte sogar in dieser Situation, sie wollten sogar zurück in diese Gefangenschaft, in die Unfreiheit nach Ägypten. Ein wahnsinniger Wunsch, wenn man sich die Geschichte vor Augen hält. Und Mose befürchtete Schlimmes, wie um alles in der Welt würde Gott reagieren. Leute, so geht's nicht, das ist zu viel, ihr fordert mich extrem heraus. War das das Ende? Und es deutete alles darauf hin. Denn was sagte Gott? Er sagte zu Mose, nimm deinen Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast und geh dort drüben zu dem Felsen. Das war so eine Bestätigung für Moses Ahnung. Denn der Stab, der war nicht nur ein Spazierstock, sondern der war ein Symbol für Gottes Gerechtigkeit, ein Symbol für Gottes Heiligkeit. Das hatten die Ägypter erfahren, sehr machtvoll, dass Gott mit Gott nicht zu spaßen ist. Das steckt in diesem Stab als Symbol drin. Und jetzt sollte er zum Felsen gehen. Jetzt würden sie was erleben, was passiert, wenn man Sicherheit zu seinem Gott gemacht hat oder Anerkennung zu seinem Gott gemacht hat, wenn man Gott ignoriert oder misstraut, also eigentlich nicht glaubend abgelehnt hat. Aber was Erstaunliches passierte. Gott sagte zu Mose, auf dem Felsen werde ich vor dir stehen, dann schlag an den Felsen, es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Komisch, das Volk hat sich benommen in der Art und Weise und bekam trotzdem Wasser. Eigentlich was sie nicht verdient hatten, bekamen sie reichlich. Wie kann das gehen? Paulus, der ja viele Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, hat das verstanden, wie das gehen konnte. In 1. Korinther 10, Vers 14 schreibt er davon. Er schreibt, unsere Väter zogen durch das Meer, und sie tranken aus dem lebenspendenden Felsen, der mit ihnen zog. Und dieser Fels war Christus. Was meint er damit? Als Jesus Christus Jahrhunderte später starb, war das nicht einfach der ungerechte Tod eines guten Menschen, sondern sein Tod hatte sozusagen kosmische Bedeutung. Denn da starb Gott. Da starb Gott einen ungerechten, gerechten Tod. Ungerechten, gerechten Tod. Oder wie die Bibel es formuliert, er nahm unsere Schuld auf sich. Er selbst starb als Konsequenz von Schuld, aber nicht seine, sondern unsere. Also dieser Stab der Gerechtigkeit Gottes, könnte man sagen, traf ihn selbst. Hat er sozusagen auf sich genommen. Er ist sozusagen dieser Fels geworden, der den Schlag abbekommen hat. Am Kreuz erlebt Jesus Christus die Konsequenz für unsere Götzenanbetungen, für unser Misstrauen gegenüber Gott. Er nahm die Konsequenzen auf sich, um uns durch seine Vergebung, bildlich gesprochen, nicht nur Wasser, dass er uns Wasser spenden konnte, sondern sogar Honig spenden konnte, wie es hier im Psalm heißt. Also nicht nur körperliches Leben, sondern geliebtes, vergebendes, gestärktes, von Gott umarmtes Leben zu schenken. Leben, das von Gott beauftragt wird, seine Liebe weiterzugeben. In der vergangenen Woche war Reformationstag. Für evangelische Christen der Feiertag, an dem man sich genau daran erinnert. Allein Christus, allein seine Gnade, die großen Worte der Reformation. Das ist das, was uns zu Christen macht, als Christen erhält, uns Buße tun lässt, uns Gottes Schönheit sehen lässt, Veränderung erstreben lässt, allein Christus, allein die Gnade. Christus ist unser Felsen geworden, ein starker Felsen, auch für die Zukunft des Berlin-Projekts. Soweit. Festtagsdank für das, was Gott uns in wunderbaren 7 Jahren geschenkt hat. Festtagswarnung, was auch immer kommt in den nächsten 7 Jahren. Das Wichtigste ist, dass wir Gott vertrauen, dass er unser Gott ist und wir ihn immer wieder dazu machen, Geld und Anerkennung als Beispiele. Und Festtagsbuße. Wir können mit Christus als dem Felsen rechnen. Diese Schönheit Gottes gibt uns immer wieder die Freiheit, umzukehren und ihn wirklich Gott sein zu lassen. Amen.